Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Das Lied Marias.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied Marias. Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Einleitung. Die Wuppertaler Studienbibel bietet zum Lied der Maria eine hervorragende Einleitung. Das Loblied der Maria, diese Krone aller Psalmen des Alten Bundes und zugleich der herrliche Anfang alles Lobsingens im Neuen Bunde, ist besonders wunderbar. Wie das brausende Sturmwindes fährt der Heilige Geist durch die Geschichte der Völker und Zeiten und ruft zur Umkehr, zum Glauben und zur Nachfolge auf. Aus überwältigender Gnadenerfahrung der Gegenwart Gottes entsprungen, stehen die Worte der Maria da wie ein Ja und Amen zu aller bisherigen Geschichte des Reiches Gottes rückwärts und leuchten vorwärts wie eine große Weissagung bis in die fernsten Zeiten. Das große Halleluja des neuen Bundes hat damit herrlich seinen Anfang genommen. Mit dem Lobgesang der Maria beginnen die Lobgesänge des Neuen Testaments. Das Magnificat Marias, lateinisch für »Meine Seele erhebt den Herrn«, zeugt von einem dichterischen Talent und einem großen Bibelwissen. Marias Lied ist voller alttestamentlicher Bezüge und ähnelt sehr dem Lied Hannas in 1. Samuel 2. Außerdem ist Maria wie eine Prophetin, die die Geschichte von der Erfüllung her betrachtet. Sie setzt Prophetie in die Gegenwart. Marias Reagieren und Handeln ist auch ein Vorbild für alle Gläubigen. Sie wird gleichsam zu einem Prototyp, wie Gläubige handeln sollten. Ihre Geschichte wird zu einem Spiegelbild unserer Geschichte und soll uns in unserem Glaubensleben anspornen. Jesus tritt in Marias Leben. Der Engel Gabriel kam zu Maria und verkündete ihr: Du hast Gnade bei Gott gefunden, Vers 30. Sie antwortete: Wie kann das sein? Vers 34. Der Engel antwortet ihr in Vers 35, dass der Heilige Geist über sie kommen und die Kraft des Höchsten sie überschatten wird, und fügt in Vers 37 hinzu: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria reagiert mit einer Glaubensentscheidung, indem sie sagt in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Daraufhin wird Jesus in ihr gezeugt. Marias schwieriger Weg. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Die Verse 39 bis 40. Maria war im ersten Monat schwanger, Doch es drängte sie eilend, in das Gebirge Judäa zu gehen, um Elisabeth zu besuchen. Wir ersehen daraus, dass Maria eine entschlussfähige Frau gewesen sein muss. Gott freut sich über zielgerichtete Nachfolger. Der Weg durch das Bergland war lang, beschwerlich und nicht ungefährlich. Zudem war sie allem Anschein nach allein unterwegs. Und gewiss trug sie die Sorge im Herzen, sich für ihre Schwangerschaft rechtfertigen zu müssen. Doch Marias Glaube findet eine wundervolle Bestätigung. Sie kommt gar nicht erst dazu, Elisabeth ihre Schwangerschaft zu erklären. Denn kaum hat sie das Haus betreten, da hüpft das Kind im Leib der Elisabeth und mit dem Heiligen Geist erfüllt, ruft sie Maria zu: Glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Vers 45. Menschen mögen Maria verleumden und sich von ihr distanzieren, doch der Heilige Geist bestätigt das Unmögliche. Elisabeth war eine Verwandte Marias und im 6. Monat schwanger, als Maria sie besuchte. Wir werden hier einer kuriosen Familiensituation gegenübergestellt. Die beiden Frauen tauschen sich aus und haben intensive Gemeinschaft miteinander. Sie beschäftigen sich auch mit der Herrlichkeit Gottes, mit seinen Verheißungen, seinen Segnungen und wunderbaren Führungen und stärken sich gegenseitig im Glauben. Beide verkünden laut das Lob Gottes. Und gleichzeitig sehen wir da Zacharias, den Ehemann Elisabeths. Er ist stumm. Und zwar wegen seines Unglaubens, Vers 20. Maria wird als glückselig bezeichnet, weil sie glaubte. Wer glaubt, erfährt die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Wer nicht glaubt, hat nichts zu sagen. Nach 3 Monaten, Vers 36 und 56, wahrscheinlich wartete sie die Geburt des Johannes ab, kehrte Maria nun im 4. Monat schwanger nach Nazareth zurück. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht verheiratet, doch ihre Schwangerschaft war nicht mehr zu übersehen. Was würden die Leute in Nazareth sagen? Die junge Frau war als Verlobte 3 Monate alleine in den judäischen Bergen gewesen und nun kam sie als Unverheiratete schwanger zurück. Wie würde Josef reagieren? Doch Gott übernimmt wieder alle ihre Sorgen, indem er reagiert. Josef, von dem gesagt wird, dass er gerecht war, wollte Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben, sondern sie heimlich entlassen. Matthäus 1, Vers 19. Das lässt Gott nicht zu. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 20, Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Unsere Glaubenswege ähneln manchmal den Wegen Marias. Man hat sich für Jesus entschieden, man macht sich auf den Weg, auch wenn dieser nicht einfach ist. Im Gegenteil, er ist strapaziös und lang, bergig und felsig, sehr oft auch einsam und zudem schleppt man noch eine Sorge mit sich und hat vielleicht Erklärungsnöte. Doch man ist im Glauben unterwegs, mit Jesus im Herzen und vom Heiligen Geist gedrängt. Und letztendlich erfährt man, dass der Herr einen trägt und die belastende Sorge zu seiner Sorge macht, weil er den Glauben seiner Kinder stets bestätigt und sie nie hängen lässt. Der Name Marias. Maria ist die griechische Form von Miriam. Im Hebräischen bedeutet er Bitterkeit, Betrübnis, abgeleitet vom Wort Mara, was bitter heißt. Dennoch trug in Israel jede 5. bis 7. Frau diesen Namen. Im Neuen Testament kommen 6 Frauen mit dem Namen Maria vor. Allein in den Evangelien werden uns 4 verschiedene Frauen mit diesem Namen vorgestellt. Warum war der Name so verbreitet, wenn er doch eigentlich eine solch negative Bedeutung hatte? 3 mögliche Gründe. Erstens, der Name versinnbildlichte die bittere Situation Israels zu jener Zeit. Es gab keine Propheten mehr, das Land war von den Römern besetzt und von dem Tyrannen Herodes beherrscht. Zweitens, Gott wollte damit zeigen, dass er dort, wo man ihm Einlass gewährt, Bitterkeit in Freude verwandeln kann. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Drittens, Aramäisch war damals in Israel genauso populär wie Hebräisch. Man sprach beide Sprachen gleichermaßen. Große Teile des Daniel- und des Esra-Buches, besonders die prophetischen, sind in Aramäisch verfasst worden. Und das Wort Maranatha, Herr, komm wieder, erwähnt in 1. Korinther 16, Vers 22, Jakobus 5, Vers 8 und in Offenbarung 22, Vers 20, ist ein aramäisches Wort, in dem der Begriff Mara bzw. Mar, Maria, Mariam steckt. Drückte das aramäische Maria die Sehnsucht und die Hoffnung des Volkes nach dem Kommen des Messias aus, nachdem Gott so lange geschwiegen hatte und es keine Propheten mehr gab? Hießen vielleicht deshalb so viele Frauen Maria? Wenn dem so wäre und der Herr sich ausgerechnet eine Maria auserwählt hätte, um in ihr Mensch zu werden, dann wäre das eine Bestätigung, wie sehr Gott die Naherwartung begrüßt. Sehnen wir uns nach der Rückkehr des Herrn? Rufen wir Maranatha? Marias Lobgesang. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Lukas 1, die Verse 46 bis 47. Wir sehen, dass Seele und Geist zusammengehören und eine Einheit bilden. Die Seele oder Psyche ist das Wesen unserer Persönlichkeit, das Empfinden und Fühlen. Der Geist ist der Sitz des Denkens, Wollens und Entscheidens. Beides steht bei Maria im Einklang. Mit der Seele erhebt sie den Herrn, im Geist freut sie sich über Gott, ihren Retter. Jeder Mensch möchte wahre Freude haben. Wo findet man eine Freude, die nicht nur die Seele berührt, sondern auch den Geist? Eine Freude, die tragfähig ist, die selbst im Leid Bestand hat. Maria nennt Gott ihren Retter, ihren Heiland. Sie hat also eine persönliche Beziehung zu ihm. Das ist es, was den Glauben ausmacht und Freude bringt. Glaube bedeutet eine Beziehung eingehen. Ich glaube an dich, Herr. Glaube ist nicht etwas Hohles, etwas Unsicheres oder Distanziertes, nicht etwas Gefühlvolles oder Kaltes, sondern etwas, das mich mit Gott verbindet und in ihm verankert. Etwas, das mich ihn erfahren lässt. Und wenn ich mit ihm in Verbindung stehe, dann habe ich Freude. Im Geist kann ich eine Freude haben, die nicht unbedingt seelisch spürbar sein muss. Doch meine Seele macht den Herrn groß, weil er Großes an mir getan hat. Vers 49. Ich habe etwas, woran ich mich erfreuen kann, etwas, das für Seele und Geist erfahrbar ist. Der Grund für Marias Lob: dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Lukas 1, Vers 48 und 49. Die Elberfelder Bibel sagt es so: Er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Und die Wuppertaler Studienbibel so: Er hat heruntergeblickt auf die Niedrigkeit seiner Sklaven. Maria besaß ein tiefes Bewusstsein ihrer Niedrigkeit und Unwürdigkeit und ein großes Bewusstsein der Größe Gottes und seiner Gnade, mit der er sie beschenkt hatte. Gott hatte sich herabgelassen und Großes an ihr getan. Wer die Größe hat, sich klein zu machen, ist wahrhaftig groß, las ich einmal irgendwo. Der Gott des Korans, Allah, fordert bedingungslose Unterwerfung. Der Gott der Bibel ist der Gott der Liebe, der sich für uns klein macht, der sich zu uns herabneigt. Das ist das Große, das er an uns tut. Seine Erniedrigung macht uns reich. Jesus ist gekommen und ihm ist alles möglich. Maria hatte einen felsenfesten Glauben, denn sie sagt in Vers 49: Von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. In ihrem Zustand und in ihrer Situation hätten wir wahrscheinlich gejammert. Wenn ich nach Hause komme, werden sie mich steinigen oder mich in Schande fortjagen. Maria blickt über sich hinaus. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Lukas 1, Vers 50 bis 54. Hatte Maria bis hierher über ihr persönliches Heil gesprochen, so hat sie nun auch einen prophetischen Blick, der weit über sie selbst und sogar über Israels Grenzen und Zeit hinausgeht. Sie präsentiert 8 große Gottesoffenbarungen, und zwar in der Gegenwartsform. Das deutet auf die prophetische Kraft ihrer Worte, die der Heilige Geist ihr eingegeben hat. Sie sieht und verkündet alles von der Erfüllung her. Erstens, seine Barmherzigkeit gilt allen. Zweitens, er tut Mächtiges mit seinem Arm. Drittens, er zerstreut die Hochmütigen. Viertens, er stößt Mächtige von ihren Thronen. Fünftens, er erhöht die Niedrigen. Sechstens, er sättigt Hungrige mit Gütern. Siebtens, er schickt Reiche leer fort. Und achtens, er nimmt sich seines Knechtes Israel an. Maria deutet damit an, dass alle Menschen das erfahren dürfen, was sie an göttlicher Zuwendung und Barmherzigkeit erfahren hat. Ihre Erfahrungen mit Gott haben Vorbildcharakter, denn er hat seine Barmherzigkeit nicht nur über Maria ausgeschüttet. Sie gilt allen jüdischen Menschen von Geschlecht zu Geschlecht und letztendlich auch den Heiden. Sie gilt allen, die ihn fürchten. Gott zu fürchten bedeutet nicht, vor Gott Angst zu haben, sondern ihn ernst zu nehmen, seinem Wort zu glauben und persönlich und entschlossen darauf einzugehen. Wer das nicht tut, wird nie Sicherheit bekommen und nie echte, bleibende Freude erlangen. Maria hatte aber auch vor Augen, dass Gott denjenigen widersteht, die ihm widerstehen, egal wie angesehen sie vor den Menschen auch sein mögen. Hier sind die hochmütigen Pharisäer und Schriftgelehrten angesprochen, die das Volk verführten, so dass es schließlich zerstreut wurde. Auch Herodes ist angesprochen, dessen Dynastie unterging, ebenso das gesamte römische Imperium, das später zugrunde ging. Gott hatte auch dem Kaiser Augustus etwas entgegenzusetzen. Dieser war der Großneffe von Cäsar und regierte von 30 vor Christus bis 14 nach Christus. Augustus ist auch unter dem Namen Gaius Octavius bekannt, doch der Senat verlieh ihm als Ehrentitel den Namen Augustus. Dieser Name bedeutet der Erhabene. Der Herr Jesus war Gottes Antwort auf den Erhabenen der Menschen, denn fortan sollte Jesus Christus der Herr aller Herren und König über alle Könige sein. Er ist der Erhabene Gottes. Er ist auch der Arm Gottes, mit dem Gott Geschichte macht. In Philipper 2, Vers 9 lesen wir: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Diese Aussage gilt aber auch den heutigen Nationen, die sich immer weiter von Gott entfernen und letzten Endes in ein antichristliches Weltreich einmünden und schließlich zerschlagen werden. Marias Blick auf Gottes Treue in Bezug auf Israel. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Lukas 1, Vers 54 und 55. Maria nennt Israel Knecht Gottes. Das tat zuvor schon Gott selbst in Jesaja 41, Vers 8 bis 9 durch den großen Propheten Jesaja. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Nach 400 Jahren des Schweigens und allem, was geschehen war, hätte Israel sich fragen können: Hat uns Gott verlassen? Hat er uns vergessen? Kommt der Messias denn nicht mehr? Hat Gott seinen Plan geändert? Doch da werden die Prophezeiungen plötzlich Geschichte und Gott gedenkt seiner Barmherzigkeit. Wir warten doch auch schon so lange auf das Kommen des Herrn. Ob vielleicht alles anders kommt, als wir es erwarten? Gottes Zeitplan ist nicht der unsrige. Sicher ist, dass er alles erfüllt, was geschrieben steht. Hierbei ist der prophetische Blickwinkel Marias höchst aufschlussreich. Sie bezeugt fünf Dinge, die meines Erachtens die Abwicklung der Heilsgeschichte andeuten. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Vers 50. Das bezieht sich auf das erste Kommen Jesu, durch welches Gott seine Barmherzigkeit über alle Menschen ausschüttete. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Vers 51. Das bezieht sich auf die Zerstreuung Israels, nachdem es Jesus verworfen hat. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Vers 52. Das bezieht sich auf die Einsetzung der Gemeinde und die zeitweilige Verwerfung Israels. Israel ist vom Sockel gestürzt worden und eine Gemeinde aus den verachteten Nationen ist erhöht worden. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Vers 53. Am Ende des Gemeindezeitalters wird sich alles um die Wirtschaft drehen. Die Gemeinde Jesu wird von der Erde weggenommen und der Reichtum der Gottlosen wird in der Apokalypse wertlos sein. Jakobus 5, die Verse 1 bis 9 und Offenbarung 18. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Vers 55. Das weist auf die Wiederannahme Israels bzw. des gläubigen Überrestes hin. Gott wird seiner Barmherzigkeit gedenken und seine Verheißungen erfüllen. Israel wird wieder zum Knecht des Herrn werden. Über die ganze Geschichte, die Maria durchlebte und die sich prophetisch auf die Völker legt, können wir als markanten Untertitel den Vers setzen: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vers 37. Was schleppen Sie, lieber Leser, zurzeit mit sich herum? Womit gehen Sie innerlich schwanger? Befinden Sie sich einsam und missverstanden in felsigem Bergland? Dann denken Sie daran, die Einwilligung Marias in den Willen Gottes änderte alles. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Vers 38. Eine solche Entscheidung kann auch ihr Leben ganz entscheidend verändern.
Da sind die dunklen Trauerstunden. stärkst den Sturm, hält Stand. Das möchte deine Nähe spüren und deines Wortes Weg geleit. Bist du bei mir, wirst du mich hören. So sag ich ja, ich bin bereit. So sei es nun, dein Wort bleibt ewig. Du hast verheißen, mich zu führen bis an das Ende.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied Marias.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.